Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert.
Hallo Rüdiger.
Es gibt, und eine Nachricht für dich, Robert, es gibt zumindest nicht schlechte Nachrichten von unserem Aktienmaskottchen Rivian.
Immerhin. Ja.
Warren Buffett, wir haben ihn gerade gehört, der geht auf Shoppingtrip. Was er für Schnäppchen entdeckt hat, schauen wir uns heute an. Als Vermieter, wie du ja weißt, kann man sich seine Mieter nicht immer aussuchen. Wie würdest du Joe Biden als Mieter finden?
Naja, da müsste ich mir bald wahrscheinlich einen Nachfolger suchen, ne, angesichts seines Alters.
Könnte sein, aber immerhin kriegst du 10% Dividendenrendite, wenn du ihn vermietest. Wie das funktioniert, schauen wir uns heute auch noch an. Und diese Woche der große Horror am Bitcoin, The Merge. Ja, das klingt fast wie The Purge, ja. Aber The Merge ist die große Umstellung bei Ethereum und immer die Woche, dann schauen wir auch noch genauer hin.
Gerne, ja. Wir reden dann auch noch über Zinsen, Inflation und VW, aber es kann ja nicht ohne dem gehen, nämlich unserem aktuellen Thema Nummer 1.
Wien Energie.
Genau. Genau. Und die hohen Energiepreise sehen wir uns dann auch in Folge noch an. Aber Wien Energie. Rüdiger, wir haben ja viel darüber gesprochen. Ist es eine Spekulation gewesen oder ist es keine gewesen? Du bist ja eher der Meinung, es war eine klassische Spekulation. Ich bin ja eher der Meinung, es war keine.
Ich sage nicht, dass es eine klassische Spekulation war. Das sind wieder Unterstellungen hier. nein, ich sage, definieren wir mal das Wort Spekulation.
Ja? Okay, jetzt sind wir wieder bei dem Thema.
Und Spekulation bedeutet ein Geschäft, das das Risiko erhöht.
Ja.
So. Und damit kommen wir zur Frage, ist es okay zu sagen, ich habe lauter Zukunftsgeschäfte, sogenannte Futures laufen, aus guten Gründen, aus nicht spekulativen Gründen, die mein Risiko erhöhen und sage, naja, das Risiko war schon hoch, aber bitte spekuliert habe ich nicht, ich bin moralisch der Gute. Also, oder anders gesagt, ist es ausreichend, moralisch der Gute zu sein, wenn die eigene Firma fast an der Liquidität zugrunde geht? So will ich die Frage formulieren. Kann man jetzt Ja oder Ja darauf sagen? Oder Nein? Such's dir aus.
Okay, wie auch immer, ja, Spekulation, die Hörer sollen sich einfach auch aussuchen.
Genau, aber es gab dazu ja sogar eine Studie von PricewaterhouseCoopers.
Ja, von PricewaterhouseCoopers und auch von Ituber und Freshfields, nämlich drei haben da geprüft im Auftrag der Stadt Wien.
Ja, ich weiß das.
reden wir nachher drüber. Kommen wir zu dem Ergebnis dieser Studie, die nämlich ganz plötzlich nämlich schon zu Ergebnissen gekommen ist. Schon nach 3 Tagen gab es jetzt da Ergebnisse.
Ja gut, die durften aber auch in die Bücher reinschauen. Und
ja, da gebe ich dir recht, aber trotzdem.
Das ist schon ein Vorteil.
Ja, also bevor wir jetzt diese Studie hinterfragen, möchten wir mal zum Ergebnis kommen der Studie. Also in der Studie heißt es, alle Börsengeschäfte der Wien Energie hätten nur dazu gedient, Mengen- und Preisrisiken abzudecken. Es wurden nachweislich keine spekulativen Handelsbücher geführt. Auch seien alle gehandelten Produkte großhandelsüblich gewesen. Das Risikomanagement sei branchenüblich. Es habe bisher kein Anzeichen für wesentliche Schwächen gegeben. Ja.
Wenn das Risikomanagement branchenüblich ist, haben entweder jetzt ganz viele Menschen ganz kalte Füße und hoffen, dass es nicht rauskommt, oder es war doch nicht so branchenüblich, weil man hört wenig jetzt von anderen Unternehmen, die so akute Probleme hätten.
Zumindest in Österreich. Im Ausland ja welche gegeben, keine Frage.
Kommen wir noch dazu, ja.
Aber in Österreich ist es ja nur Wien Energie. Und die endgültigen Berichte von PwC, Ituber und Freshfields soll es dann in einer Woche ungefähr geben. Die drei dürfen also in die Bücher blicken, im Gegensatz zu uns Steuerzahlern. Das finde ich schon mal sehr fein. Und ja, jetzt haben wir das ja schon mal kurz angerissen. Jetzt nochmal, die Stadt beauftragt 3 Prüfer und die kommen in Windeseile drauf, dass eh alles korrekt lief und es keinen Grund zur Aufregung gäbe. Ich habe ja selbst immer ein Problem mit solchen Gutachten, weil böse Zungen sprechen ja da gerne bei so etwas wie Gefälligkeitsgutachten, weil wer zahlt, schafft an, kennt man ja. Zumal einer der 3 Prüfer ja durchaus ein gewisses Naheverhältnis zur SPÖ Wien hat und da öfters Aufträge bekommt. Was Spekulation betrifft, ja, ich sehe es ja auch so, dass das keine war, aber Das Risiko- und Liquiditätsmanagement halte ich für fahrlässig und das sehen auch andere in der Branche so, wenn man sich umhört.
Ja, ich teile da deine Meinung komplett, das Liquiditätsmanagement als branchenüblich zu bezeichnen nach dieser Aktion, dass ich am Freitag draufkomme und dass ich am Montag 1,7 Milliarden Euro brauche auf die Gache. Jo, also mag sein, dass das branchenüblich ist. Die Frage ist ja trotzdem, ist das richtig, es so zu machen? Und mich stört ja diese moralische Überhöhung zu sagen, na, also da haben wir Pech gehabt, das war kein Spekulationsgeschäft, weil Spekulation, das wäre schlimm. Also diese politische Geschichte zu sagen, Spekulation ist gleich böse, Kerngeschäft ist gleich gut, Liquidität, ja, wurscht, haben wir halt ein Pech gehabt. Das ist so die Diskussion, wie sie jetzt rennt und das halte ich für falsch.
Ja, es passt einfach nicht zusammen, weil wenn es keine Spekulation gewesen wäre, hätte man ja nicht so ein großes potenzielles Risiko dann eingefahren. Also ich weiß schon, dass das jetzt branchenüblich ist.
Ja,
und somit sehe ich auch nicht als Spekulation, aber nur dann zu behaupten...
Es ist keine Spekulation, aber es ist trotzdem spekulativ. Und ich meine, das ist jetzt eine Idiotenreiterei, aber ich halte es für wichtig. Denn wenn ich heute sage, ich verkaufe dir in 3 Monaten oder was an Strom, dann muss ich selber wissen, was für Risiko ich damit eingehe. Vor allem dann, wenn ich jeden Tag mit dem tagesaktuellen Strompreis mehr oder weniger diese Garantieleistungen hinterlegen muss.
Und also, ich sehe das ja, dass diese Garantieleistung immer steigt und steigt und steigt. Es muss mir doch auffallen, dass das sich irgendwann nicht ausgehen könnte. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wenn man hier nach einer kurzen Prüfung hier so einen Persilschein schon ausstellen kann. Ja, ich weiß, ich verstehe es eigentlich schon.
Ich finde trotzdem, man hätte das Risiko im Kerngeschäft absichern können und sogar müssen. Und dass man das nicht getan hat oder jetzt auch nicht einmal darüber redet, dass man das hätte tun können, das finde ich schlecht, weil ich finde es einfach von einer Fehlerkultur her nicht optimal zu sagen, ich habe da ein Riesenproblem gehabt und sage nachher, es war eh alles super. Ja, ich werfe ja niemandem vor, dass er absichtlich was falsch gemacht hat, dass er spekuliert hat. Und das alles nicht. Aber ich sage nur, man muss doch jetzt einfach einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, das ist nicht gut gelaufen. Wie können wir es in Zukunft besser machen? Wie können wir uns absichern? Was ist uns Absicherung wert? Und darauf würde ich gerne noch ein bisschen näher eingehen.
Ja, da kommen wir dann gleich dazu. Was man besser hätte machen können, da sagte die Stadt Wien die ganze Zeit einen Schutzschirm spannen. Blöderweise brauchte nur die Stadt Wien oder beziehungsweise Wien Energie diesen Schutzschirm.
Ja, in Österreich.
Also ja, jetzt sind wir wieder bei Österreich.
Norwegen schaut es ein bisschen anders aus und
aber
so weiter.
Wir reden hier von Österreich und deswegen ist es aus meiner Sicht jetzt nicht ganz so klar. Jedenfalls kommen wir auf diesen Schutzschirm zu sprechen. Laut Eurelektrik, dem EU-Verband der Stromwirtschaft, ist Wien Energie kein Einzelfall. Laut dem Stromparameter von Eurelektrik stiegen die Strompreise auf dem Großhandelsmarkt zwischen Januar 2021 und August 2022 aufgrund des sinkenden Gasangebots um 532%. Ja, das führt klarerweise zu einem proportionalen Anstieg des Bedarfs an Sicherheiten, also einen noch nie dagewesenen Liquiditätsdruck, wie Eurelektrik sagt. Und jetzt wird die EU aktiv. Es gibt zwar weiterhin keinen gemeinsamen Gaseinkauf und es kommt aber auch weiterhin zu keiner Entkoppelung von Strom- und Gaspreis, aber jetzt kommt es auf EU-Ebene zu einer Übergewinnsteuer bei Energiekonzernen. Ihr kennt unsere Meinung dazu. Finden wir nicht gut, aber dennoch, abgeschöpft werden demnach die Gewinne von Wind, Sonne, Wasserkraft, Geothermie, Atomkraft, Kohle, Biomasse und so weiter. Also alle Gewinne, die de facto von dem hohen Gaspreis profitieren, weil das sich ja das alles nach dem Gaspreis richtet. Und alle Gewinne, die über einem gewissen Betrag pro Megawattstunde liegen, sollen einkassiert und an bedürftige Haushalte und Unternehmen verteilt werden. Und Unternehmen, die auf Basis fossiler Energieträger arbeiten, wie etwa die OMV, sollen künftig millionenschwere Solidarabgaben leisten. Beide Maßnahmen sollen zeitlich begrenzt sein. Ja, also bald alles Friede, Freude, Eierkuchen am Energiemarkt.
Das glaube ich überhaupt nicht. Vor allem für einen Eierkuchen brauchst du auch Energie, also muss man aufpassen in Zeiten wie diesen. Ja. Friede und Frieden ist sowieso schön und Freude haben wir eh gerne. Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, dass die Strompreise nicht mehr vom Gaspreis entkoppelt werden sollten. Da hatten wir letzte Woche die Meldung von der Financial Times drin, die gesagt hat, es soll eine Obergrenze geben für Strom aus Nicht-Gasquelle sozusagen, also für Strom aus Erneuerbaren oder aus Kernkraft, die dann so festgelegt wurde, dass die Energiekonzerne gejubelt haben und die Aktienkurse auch des Verbunds ja letzte Woche gestiegen sind. Ist das jetzt völlig vom Tisch?
Also diese Entkoppelung ist vom Tisch. Ja, es war Österreich dafür, Deutschland dafür, aber der Rest war dagegen, weil man nicht zu sehr in den Markt eingreifen will. Und da bin ich ein bisschen verblüfft, weil wenn ich eine Übergewinnsteuer beschließe, dann greife ich auch in den Markt ein. Aber ja. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen.
Naja gut, ich greife nicht in den Markt ein, ich greife in die Gewinne ein, die am Markt erzielt werden. Es ist nicht, also der Habeck hat das gestern...
Eingriff, aber zumindest ein indirekter.
Der Habeck hat das gestern beim Bund der Industrie in Deutschland versucht zu erklären.
Das blieb beim Versuch, wie bei Habeck halt.
Nein, würde ich in dem Fall nicht sagen. Also ich habe es zumindest verstanden. Also die Idee ist, wenn ich schon den Preis nicht regeln kann, was das Vernünftigere wäre. Also auch er wollte ja, so wie die Österreicher, auch die Entkoppelung, wie du gesagt hast. Wenn die Entkoppelung nicht geht, dann ist das zweit- oder drittbeste, das man machen kann, dann die Übergewinnsteuer.
Ja, aber man muss doch vom Boden her ansetzen, bei den Wurzeln das Problem ansetzen, bei den Wurzeln des Problems ansetzen und nicht dann am Ende des quasi auf den Blättern im Baumdach.
Ja, aber wenn du das nicht kannst, weil du es politisch nicht durchkriegst in der EU, dann musst du manchmal die zweit- oder drittbeste Lösung wählen.
Da gebe ich dir recht.
Das ist leider so, das ist Realpolitik.
Warum macht man das nicht
richtig? Ja, dann frag diejenigen, die dagegen waren. Da wirst du ein paar Gründe finden.
Ja. Eben.
Ist so, ja. Das ist ja okay. Also ich meine...
Ich finde das nicht okay.
Nein, okay. Also dein Zugang ist also der, wenn du das Beste nicht machen kannst, machst du gar nichts.
Nein, ist es nicht.
Also ich kann es auch machen.
Aber ich finde es nicht okay, dass man das Beste nicht macht.
Das ist leider Gottes in einem demokratischen Diskurs oft so, dass die eigene Meinung einem selber als die beste erscheint und andere vielleicht auch gute Argumente dagegen haben.
Ja, aber wenn man es nicht mal versucht...
Versucht haben sie es. Also
nicht seitens Österreich
oder Deutschland, sondern... Und auch den Österreichern würde ich nicht vorher...
Nein, habe ich ja gesagt, die wollten das ja. Aber ja, gut. Mitgehangen, mitgefangen. Danke EU.
Nein, falsch. Nicht danke EU, danke Nationalstaaten. Wäre die EU in irgendeiner Weise sowas wie die USA, wäre das Problem kein Problem. Und das muss man wieder sagen. Also wenn man sagt, danke EU, meint man meistens, danke Nationalstaaten, dass ihr nicht einigen könnt. Das hat mit der EU... Als Organisation mit Brüssel eigentlich nichts zu tun.
Wir können uns gerne auch darauf
einigen. Nein, aber gerne. Nein, aber mit großer Freude.
Habe ich kein Problem.
Ja. Aber nein, weil das ist Danke, der, ich weiß es leider nicht, welche von den Staaten dagegen waren.
Ich glaube die Mehrzahl, weil sonst wäre das
ja anders ausgegangen. Taxativ Malta zum Beispiel.
Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
No Malta Blaming hier. Die haben schon mit den Glücksspiellizenzen genug Probleme im Moment. Gut, wir haben ein E-Mail bekommen.
Ja. Andreas hat uns was geschrieben, nämlich an ziemlichgutveranlagt@kurier.at. Also wer uns schreiben möchte, hier gerne die Adresse. ziemlichgutveranlagt@kurier.at. Und Andreas fragt, vielleicht könnt ihr auch mal Optionen oder Optionsscheine genauer erklären.
Ja, in diesem Fall, nämlich Energie, beziehen wir das auf Termingeschäfte. Also ich möchte es dem Robert was anbieten. Und zwar, ich kaufe dir ab, Robert, in einem Monat eine Kilowattstunde um 50 Cent. Bist du dabei? Also 50 Cent, das kannst du ja leisten im Journalisten-KV?
Ja, ich bin dabei. Ich bin ja zwar kein großer Freund der Spekulation, aber für 50 Cent ist es okay.
Ja, super. Also es ist ein Deal. Also in zwei Monaten, das sagen wir gleich am 1. Dezember, lieferst du mir eine Kilowattstunde um 50 Cent. Die 50 Cent, die lege ich jetzt schon mal auf den Tisch. Kling, kling. Gell, aber nicht alles gleich versaufen.
Na, keine Sorge, bei der Inflationsrate derzeit komme ich nicht weit.
Da hast du wohl recht. Jetzt passiert Folgendes. Am 30.11., also am Tag, bevor der Robert mir liefern sollte, steigt der Strompreis auf 25 Euro. Und der Robert muss jetzt eine Sicherheitsleistung von 24,50 Euro an der Börse hinterlegen. Also ein Vielfaches, weil er ja, sollte er pleite gehen, mir mein Geschäft absichern muss. Das heißt, er legt die 25 Euro an die Clearingstelle der Börse. Falls er pleite geht, bekomme ich das Geld, damit ich Strom kaufen kann. Falls er nicht pleite geht, liefert er mir den Strom und bekommt dann am 1. Dezember die 24,50 Euro Sicherheitsleistung zurück. So, das ist ein Termingeschäft. Mhm. Für mich war es ein Callgeschäft, weil ich was gekauft habe, und für den Robert war es ein Putgeschäft, weil er etwas verkauft hat. Mein Risiko waren die 50 Cent, weil sollte der Strompreis aus unerfindlichen Gründen am 1.12. auf 0 Cent fallen, ich glaube das auch nicht, habe ich mir einen Strom um 50 Cent gekauft, werde ihn aber nicht wieder um 50 Cent los, sondern der Strompreis ist 0, das heißt ich verliere mein eingesetztes Kapital. Das klingt zwar viel, alles, ja, zu verlieren klingt viel, aber es geht schlimmer. Der Robert hat ja auch mit 50 Cent begonnen und hat am Ende des Tages ein unlimitiertes Risiko. In dem Fall waren es die 24,50 Euro, das 49-fache des ursprünglichen Werts. Denn bei einem Put-Geschäft ist das Risiko de facto unlimitiert. Der Wert von Rohstoffen, Aktien und so weiter kann ja praktisch auf Null fallen. Es gab eine kurze Zeit, da war das Öl negativ, aber das war eine super Ausnahmesituation. Aber theoretisch kann natürlich der Wert von Rohstoff, Aktien und so weiter beliebig hoch steigen. Und das macht die Sache so gefährlich. Und deswegen der Robert, obwohl er gesagt hat, ich kann mir diese 50 Cent leisten, auf einmal hat er 25 Euro. Und was Ähnliches im größeren Maßstab ist der Wien Energie passiert. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie kann man sich vor sowas absichern? Und jetzt macht der Robert ganz was Tolles. Der Robert kauft sich selbst das Recht, um sagen wir 1 Euro Strom einkaufen zu können, und zwar für den Tag, an dem er liefern muss. Kaufen tut er dieses Recht jetzt, zum Zeitpunkt, wo wir unseren Deal machen. Ein Recht für einen künftigen Kauf nennt man eine Option. Und da der Strom derzeit 50 Cent kostet, bekommt er dieses Recht recht günstig, weil man denkt sich, ja, das ist das doppelte Zahlen vom jetzigen Marktwert, ist ja voll unwahrscheinlich. Der kriegt das um 5 Cent, dieses Recht.
Ja.
Und jetzt tritt das Unwahrscheinliche ein und der Preis explodiert von 50 Cent auf 25 Euro. Und Robert freut sich, weil er rechtzeitig darauf geschaut hat, dass er etwas hat, wenn er es braucht, nämlich seine Option. Nämlich statt der 24,50, die er hinterlegen muss, könnte er jetzt theoretisch seine Option an der Börse hinterlegen, weil die ja auch im Wert gestiegen ist. Sie ist deswegen gestiegen, weil ja jeder weiß, naja, ich muss ja meinen Strom um dieses Geld kaufen. Das heißt, der Robert hat die Option, wenn er sie weitergibt, kann ich es günstiger kaufen, deswegen steigt die Option im Wert. Die Börse sagt aber, na, die Option kannst du erhalten, denn die Clearingstelle an der Börse will nur Cash. Aber er könnte die Optionsscheine als Sicherheit bei seiner Bank hinterlegen und die gibt ihm dann das Cash für die Clearingstelle. Sinkt der Strompreis, wird die Option weniger wert, die Bank bleibt trotzdem entspannt, denn dann bekommt Robert ja auch als Sicherheitsleistung von der Börse Geld zurück und gibt der Bank einen Teil der Kohle. Man kann also sagen, leichte Rechnung im Nachhinein, jetzt wissen wir ja, wie es ausgeht. Schauen wir uns einen umgekehrten Fall an. Der Strompreis bleibt gleich oder sinkt. Dann wird Robert seine Option nicht ausüben wollen. Wer kauft bei einem Strompreis von 50 Cent um 1 Euro Strom ein? Aber sein Gegenüber wird darauf bestehen, die Option muss ausgeübt werden. Er zahlt somit 55 Cent, die er ohne Absicherung nicht gezahlt hätte. 5 Cent für die Option und 50 Cent für den zu teuren Strom. Und alle schimpfen nach über die Vergeudung. Hm. Aber ich hätte mein Risiko ganz klar begrenzt.
Das ist richtig, aber du siehst, wie schnell man in dem Vorwurf der Spekulation
gelangt. Ja, natürlich.
Gelangt.
Aber
und ich glaube, das wäre bei Wienenergie dann noch fataler gewesen.
Ja, du hast vollkommen recht. Aber ich sehe das so wie eine Feuerversicherung für mein Haus. Jedes Monat, in dem mein Haus nicht abgebrannt ist, hätte ich mir die Versicherung sparen können.
Ich bin ganz bei dir. Aber wie gesagt, aus politischer Dimension her kannst du das nicht tun.
Ja, ich glaube, da sollte man aus politischer Dimension mal den betriebswirtschaftlichen Sachverstand mal über die politische Dimension stellen und genau so eine Diskussion führen und sagen, welche Formen der Absicherungsgeschäfte sind zulässig, wenn ich selber so ein hohes Risk draußen habe. Es geht halt hier um das berühmte Low Probability High Impact Risk Management. Es ist was eingetreten, was ja unwahrscheinlich war, aber wenn es dann eintritt, eine extrem starke Wirkung hat. Und das ist ein Klassiker, wo ich mich vorher dagegen versichern kann, weil eben die Wahrscheinlichkeit zu gering ist. Würden Häuser jedes Monat abbrennen, könnte man sich keine Feuerversicherung leisten. Und deswegen tue ich mich eben schwer mit diesem gut ist gegangen, nichts ist geschehen, das halt so vorherrscht jetzt.
Ja, man muss sich halt diese Absicherungen auch immer leisten können. Wer dies nicht kann oder den Überblick verliert, sollte es lieber sein lassen, ist meine Meinung. Kommen wir mal zu etwas ganz anderem wieder, nämlich dem Euro-Dollar-Kurs. Wie schon im letzten Podcast gesagt, erwarte ich mir von der Zinsanhebung der EZB nicht viel, was dieses Währungsverhältnis betrifft. Und
aber im Moment sind wir ein bisschen über dem Dollar.
Heute in der Früh sind wir wieder unterhalb.
Seit sind wir wieder runtergefallen? Im Moment muss man wirklich jede Sekunde nachschauen. Ja, es ist ja Wahnsinn.
Ja, also der Euro sprang nach dieser Anhebung natürlich über die Parität drüber bis auf 1,01 und jetzt von zuvor 0,99 und jetzt sind wir wieder bei 0,99 angelangt. Und ich glaube, das wird jetzt auch nicht viel besser werden, denn nächste Woche tagte die Fed, die US-Notenbank, und da wird eine große Zinsanhebung erwartet, nämlich so groß wie jetzt bei der EZB, 0,75. Und Zinsanhebungen sind ja immer dann interessant für die Währungsverschiebungen und dann wird natürlich viel Kapital wahrscheinlich wieder in die USA fließen und das wird dem Dollar dann wieder zu einer Stärke verhelfen. Da bin ich gespannt, ob es dann bei 0,99 bleibt oder 0,97 oder sogar so wird. Also
Spannend auch, ob die EZB dann wieder nachzieht entsprechend. Das wird ja auch schwierig, weil die Italiener krachen ja schon ein bisschen, wenn man sich die Rendite italienischer Anleihen ansieht, das ist ja kein schönes Zeichen.
Also nochmal 0,75 glaube ich jetzt eben mal nicht, aber ja, es wird auch interessant, wie es mit den Inflationsraten weitergeht. Deutschland ist sehr hoch, USA ist zwar zurückgegangen jetzt im August, aber höher noch immer als erwartet. Also ja.
Ja, wir kommen langsam in den Bereich rein. In den USA ist die Inflation ja früher gestiegen als in Europa, wo die Vergleichswerte dann auch schon höher sind. Also das hilft der Statistik natürlich auch ein bisschen.
Ja, also es wird interessant.
An dieser Stelle, wie immer, ein Disclaimer. Wenn wir in dem Podcast über Aktien, Anleihen, Gold und Kryptos reden, was wir gleich machen werden, dann sind das keine Kaufempfehlungen. Informier dich bitte immer umfassend, bevor du eine finanzielle Entscheidung triffst. Wir haften für unsere finanziellen Entscheidungen, auch für Rivian. und du haftest für deine. Wenn wir Aktien oder andere Produkte, über die wir sprechen, selbst besitzen, dann sagen wir es dazu. Manchmal sind wir stolz drauf, oft auch nicht. Wie zum Beispiel bei VW, die haben wir nämlich beide. Und da gibt es was Neues von den Analysten von HSBC, der Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Die haben in Hongkong ein wunderschönes Gebäude, kennst du das? Von Norman Foster designt.
War schon lange nicht mehr dort.
Ist sehr schön, da steht aber auch schon seit 30 Jahren dort, also insoweit hast du eine faire Chance gehabt. Aber zurück zu VW. HSBC empfiehlt die Vorzugsaktien zum Kauf. Vorzug bedeutet, bei VW kriegst du eine Dividende, aber kein Stimmrecht, was okay ist, weil du könntest jetzt nicht wahnsinnig stark die Konzernstrategie. Ich finde, ihr solltet einfach schönere Autos bauen. Okay. Nein, also spielt es nicht, also deswegen Vorzugsaktie. Kursziel ist zwar gesenkt, aber noch immer 188 Euro. Das wären über 20% zum jetzigen Kurs. Und warum sieht das HSBC so? Sie glauben zwar, dass der Porsche-Verkauf an der Börse weniger einbringt als erwartet, nämlich um 30 bis 35 Milliarden weniger.
Das ist aber ganz schön viel.
Das ist viel, weil die anderen rechnen mit 80 und die rechnen mit 40, ja. Denn, und warum glaubt er das, man weiß nicht so sicher, ob Porsche dann wirklich so eigenständig ist. Das Vorbild ist ja immer die Ferrari-Abspaltung von Fiat, die ja unglaublich gut funktioniert hat. Jetzt ist es aber so, dass die Kerneigentümer durch in jedem Fall die Familien Porsche und Piëch sind, wie wir alle wissen. Und ob du dann wirklich als Management so super unabhängig bist zum anderen Konzern, wenn beide Konzerne zufälligerweise die gleichen Familien als Eigentümer hat, da ist man halt ein bisschen skeptisch und das könnte natürlich dann auch den Börsenwert drücken. Die Ergebnisprognose von VW hält er auch für zu hoch, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen trotzdem ein Buy mit einem staatlichen Kursziel.
Fein, ja. Übrigens, auf unsere Hörer ist Verlass. Wir wollten ja letzte Woche wissen, gibt es in Deutschland noch den Soli? Florian hat uns dazu geschrieben. Hallo, ich bin gebürtiger Niederösterreicher und wohne und arbeite seit 5 Jahren in Deutschland und kann euch daher eure Frage zum Soli gerne beantworten. Ja, wir zahlen in Deutschland immer noch einen Solidaritätszuschlag. Macht weiter so mit eurem Podcast. Es ist sehr lehrreich und sehr unterhaltsam.
Ja, danke für die Info und danke vor allem auch fürs Lob. Auch bei den Dividenden gibt es in Deutschland einen Soli. Und da gab es noch einen kleinen 1,8% oder was dazu. Daher können auch wir österreichischen Steuerzahler uns solidarisch zeigen, nämlich wenn die Sonderdividende von VW zum Porsche-Verkauf kommt, durch die höheren Kapitalertragsteuern in Deutschland, den Soli-Zuschlag und das Doppelbesteuerungsabkommen, landen wir bei, Robert, ich hoffe, du sitzt gemütlich, 38,875%. Also das ist meine alte Forderung, dass man endlich mal Dividenden wie Einkommen besteuert, schon relativ gut verwirklicht.
Ja.
Ja, aber das ist so, ja. Das ist, weil Deutschland eben eine höhere Dividendenbesteuerung hat und das DBA nur bis 15% deckelt, haben wir schon mal eine eigene Folge gemacht dazu, ist es halt so. Das heißt, deswegen bin ich nicht so ein Fan dieser Sonderdividende, die jetzt kommt, weil halt 40% davon an den Staat gehen. Aber wie wir gelernt haben heute, der braucht's ja eh. Robert, bleiben wir noch kurz beim Auto. Dieses Mal kommen wir zu Rivian. Und dieses Mal, man glaubt es kaum, historischer Tag, positive Schlagzeilen von Rivian.
Ja, endlich nach sehr, sehr langer Durststrecke von unserer Maskottchenaktie gibt es was Positives. Nämlich Rivian und Mercedes-Benz machen gemeinsame Sache. Sie haben eine Vereinbarung unterzeichnet, nämlich über die gemeinsame Produktion von Fahrzeugen. Es soll ein Joint Venture gegründet werden, um Produktionskapazitäten zu vereinen. Als erste Beispiele sollen 2 große Vans, also wahrscheinlich Lieferwagen oder Kleinbusse, auf den Markt kommen. Der erste Van soll auf der Basis von Mercedes-Architektur entstehen, der zweite dann auf jener von Rivian. Der Haken an der Sache allerdings, die Produktion soll erst in ein paar Jahren starten und es gibt nur einen Vorvertrag, der ja auch schnell wieder aufgelöst werden kann. Also die Aktie sprang dennoch nach dieser Nachricht 10% nach oben und für die leidgeprüften Aktionäre, wie wir beide es sind, ist es eine kleine Linderung des Verlustschmerzes, aber die Aktie ist ja seit Jahresbeginn noch immer rund 60% im Minus.
Und da muss man sagen, obwohl dieses Jahr ja wirklich bis jetzt, sagen wir es mal freundlich, durchwachsen war, die sticht schon ein bisschen raus.
Ein wenig, ja.
Ein klein wenig. Aber wenn wir bei Elektroautos sind, was muss hier natürlich kommen? Unser Elon Musk Weekly. Zuerst mal eine Warnung für alle Tesla-Fahrer. Es gibt einen Rückruf von 200.000 Fahrzeugen weltweit wegen thermischer Probleme.
Ja, ist deiner auch dabei?
Nein, meine so alte hat das nicht, aber meiner hat das thermische Problem. Wenn ich schneller fahre als 240 auf der Autobahn, hält er die maximale Leistung nur mehr sehr, sehr kurz und deswegen muss ich auch mal zum Service gehen.
Jetzt solltest du zusagen, dass du das nur in Deutschland machst.
Ich habe das selbstverständlich in Deutschland ausprobiert. Ich bin ja Freund meines eigenen Führerscheins, ja. Und ja, ich weiß, da werden jetzt viele sagen, ah, so sind es die Ökologen, da fahren sie ein Elektroauto 42, sage ich, ja eh. Aber die 10, 15 Kilometer, die mir das Spaß macht, die fahre ich halt dann so, ja. Und so ist es halt. Gut, nächste Sache, Twitter natürlich, wie könnte es anders sein? Große Überraschung, die Mehrzahl der Twitter-Aktionäre will an Elon Musk verkaufen. Haben wir schon ein paar Mal hier angekündigt. War jetzt intellektuell eine lösbare Aufgabe, weil Twitter steht aktuell bei $41. Musk will ja, also er will nicht, aber er müsste im Fall der Übernahme 54,20 Euro zahlen, einen Aufschlag von 35%. Da werden die Sorgen vor einem Verlust der Free-Speech-Plattform durch Übernahme eines, sagen wir, schwierigen Multimilliardärs auf einmal kleiner. Mhm. Du sagst 35% auf die Laue, passt das schon. Es gibt neue Ausreden, zum Beispiel in der Nacht auf heute hat ja der Sicherheitschef Peter Zatko ausgesagt vor dem US-Kongress, wie schlimm die Sicherheitsbedingungen seien, dass einfache Mitarbeiter alle Twitter-Accounts aller Kongressabgeordneten oder Senatoren, genauer gesagt, übernehmen könnten und in deren Namen was posten könnten etc. Und auch das ist für Elon Musk natürlich eine neue Ausrede. Peter Zatko allerdings auch in einer anderen Hinsicht, er hat, und jetzt kommt's, eine Abfertigung bekommen, als er aus dem Unternehmen geworfen wurde. Und zwar von $750,000, also einer Dreiviertelmillion.
Ja.
Und das ist jetzt der volle Dealbreaker für Musk, und ich habe mir das zum Spaß ausgerechnet. Bei einem 44-Milliarden-Deal sind das 0,017 Promille oder, wie man landläufig sagen würde, gar nichts. Ja, aber trotzdem natürlich als Argument nimmt man es gerne mit. Und übrigens nochmal ein Elon Musk-Wunder. Wie macht man aus einem Dollar über 7.000? Man unterschreibt ihn einfach. Ein Dollar, den Elon Musk vor 25 Jahren unterschrieben hat, wird jetzt versteigert. Das Gebot steht jetzt schon über $7.000. Also Robert, falls du noch nichts zu Weihnachten für mich hast, könntest du ja zuschlagen.
Aber ich kann dir auch einen Euroschein unterschreiben und den schenke ich dir, wer weiß, was der in 25 Jahren dann wert ist.
Ich mag die alten, die noch vom Deusenberg unterschrieben sind.
Vielleicht finde ich da auch noch einen, ja, keine Ahnung.
Wunderbar.
Das waren ja noch gute Zeiten damals, ne? Mit dem Wim.
Ja, der Wim hat es aber auch leichter gehabt mit dem, was in der Welt rundherum so passiert ist. Da muss man jetzt fairerweise sagen.
Ja, habe ich ja auch nichts gesagt jetzt.
Alles gut.
Ja, ja. Gute Zahlen gibt es übrigens vom Flughafen Wien. Im August flogen um die Hälfte mehr Passagiere ab als noch im Vorjahr und im Vergleich zu 2019 liegt der Airport nur noch 12% unter den Passagierzahlen der Vor-Corona-Krise. Die erste Group hat nun das Kursziel leicht auf knapp 38 Euro erhöht. Aktuell notiert die Aktie bei knapp 33 Euro. Heuer ist der Titel schon 18% im Plus, was allerdings vor allem an einem Umstand liegt, nämlich dass die australische EFM Group ihren Anteil am Flughafen von 40 auf bis zu 49,9% aufstocken könnte. Im Juni musste sie ein Pflichtangebot legen, nachdem die Beteiligung Schwelle von 40% überschritten worden war. Derzeit läuft ein Prüfverfahren seitens des Wirtschaftsministeriums, weil ihr Unternehmen aus dem EU-Ausland dem im Sommer 2020 in Kraft getretenen Investitionskontrollgesetz unterliegen. Dieses besagt, dass eben bei Zukäufen seitens solcher ausländischer Unternehmen ab 25% eine Prüfung durchgeführt werden muss, ob dabei auch die Interessen des Staates berücksichtigt werden. Es könnte jetzt interessant werden, weil der Flughafen ja Infrastruktur ist und jetzt kommt nämlich hinzu, dass die Australier ja schon 40% haben. Wenn sie jetzt diese 10% zur Gänze haben, haben sie 49,9% und dann wäre der Streubesitz weg, weil nämlich die Bundesländer Wien und Niederösterreich hier 20% haben und die Mitarbeiterstiftung 10%. Dann droht ein Delisting. Die IFM Group hat gesagt, ihr ist das wurscht, ob es ein Delisting gibt, das ist egal. Das Angebot liegt jedenfalls bei 33 Euro je Aktie, deswegen ist auch der Kurs jetzt ungefähr dort. IFM geht jedenfalls von einer Genehmigung der Aufstockung seitens des Ministeriums aus. Der Flughafen empfiehlt den Kleinaktionären allerdings, das bis 6. Oktober laufende Angebot nicht anzunehmen, weil die kein Delisting wollen.
Erstens das und zweitens haben sie auch immer gesagt, dass das Angebot zu gering sei. Was immer das Argument ist, mit dem man Kleinaktionäre eher bekommt, zu sagen, ja, eigentlich war
ja,
das
mehr wert. Ja, wie gesagt, wenn man die erste jetzt hernimmt mit 38 Euro, ist das, dient das der Argumentation, ja.
Absolut. Ein paar Aktien aus den USA. Es geht wieder mal um die sogenannten REITs, Real Estate Invest Trusts. Knappe 12% Dividende dank USA, Unterschied zu Deutschland, auch nur mit 27,5% besteuert, sind über 8% netto oder wenn man heutzutage sagen würde, da haben wir die Inflation auch schon aufdeckt.
Ja.
Robert, ist dein Interesse geweckt?
Naja, angesichts der stark steigenden Zinsen bin ich jetzt bei Immobilien generell sehr zurückhaltend.
Ja, das ist ein Argument, komme ich gleich drauf. Aber ich kann noch eins draufsetzen. Du hast Joe Biden als Mieter oder genauer gesagt, falls du Angst hast, weil er schon ein bisschen älter ist, den US-amerikanischen Staat. Außerdem ist das hier ja kein Podcast für Age-Shaming, denn wir haben immer im Intro Warren Buffett und Warren Buffett ist noch immer um gute 15 Jahre älter als Joe Biden, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
Ja.
Gut, der Trust, über den wir reden, heißt AGNC, ist ein Investment Trust, wie gesagt, und zahlt bereits seit 12 Jahren mit einer einzigen Ausnahme zweistellige Dividenden. Was machen die beruflich? Und da kommen wir jetzt gleich zu dem, was Robert gesagt hat. Diese REITs nehmen tagesaktuelles Geld auf und veranlagen es längerfristig. Das heißt, derzeit leiden sie. Denn durch die Zinserhöhungen ist die Zinsdifferenz zwischen längerer Veranlagung und dem tagesaktuellen Zinssatz geringer. Weil ein längerfristiger Zins wird meistens auf längere Zeit ausgemacht. Wenn jetzt die Fed, wie vorher erwähnt gerade, wieder die Basiszinsen hebt um 0,75%, dann haben wir natürlich dann eine geringere Differenz. Das merkt man auch im Aktienkurs. Seit Jahresanfang ist die Aktie deswegen auch um 22% im Minus. Das ist deutlich schwächer als der Aktienschnitt S&P 500, der ist 12% im Minus. Aber wenn die Zinsen mal gestiegen sind und nicht mehr weiter steigen, was ja irgendwann einmal logischerweise passieren wird, dann werden die REITs wieder on vogue sein, weil dann hat man wieder schöne Zinsdifferenzen. Also vielleicht jetzt ein schöner antizyklischer Moment, jetzt einzusteigen. Kommen wir zu Warren Buffett.
Endlich mal wieder.
Er hat zweimal zugeschlagen, nämlich bei Citigroup und bei Ally Financial. Ersteres ist einer der größten Banken des Planeten, braucht jetzt keine weitere große Vorstellung. Zweiteres ist ein US-Autofinanzierer in Form einer Digitalbank. Citigroup gibt es aktuell im Sonderangebot, nämlich die Aktie liegt bei 63% ihres aktuellen Buchwerts. Das hat auch einen Grund, denn Citigroup hat sich strategisch neu ausgerichtet, sich aus 14 Märkten außerhalb der USA zurückgezogen und will sich stärker als US-Investmentbank positionieren. Naja, und das kann natürlich bei seinem Strategiewechsel noch ein bisschen dauern, bis sich das Unternehmen wieder zu alten Gewinnern aufschwingt. Aber immerhin, es gibt 4% Dividende, seit Jahresanfang um 15% runter, offenbar billig genug für Warren Buffett, um jetzt zuzuschlagen. Ally Financial im Gegensatz ist um 30% gefallen, auf der Plusseite 3,4% Dividende und die Aktie liegt jetzt beim Buchwert. Und das ist ja typischer Buffett, der also wirklich oft sagt, was ist der innere Wert des Unternehmens? Das schaue ich mir an, Kurzentwicklungen und so weiter sind mir egal. Vielleicht kurz deswegen die Erklärung, was ist der Buchwert? Das ist der Wert, wenn ich mir das Unternehmen jetzt in der Sekunde ansehe und die Zukunft außer Acht lasse. Der Markt ist für die Zukunft, also dieser beiden Unternehmen, offenbar pessimistischer als Buffett. Aber Buffett hat oft bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat und Unternehmen zur richtigen Zeit kauft. Also schauen wir mal.
Und Buffett kauft ja auch lieber in den USA als in Europa und das hat mehrere Gründe. Einer davon, die US-Unternehmen sind einfach profitabler. Jetzt hat das Handelsblatt ausgerechnet, Apple, Microsoft und Alphabet dürften heuer netto umgerechnet etwa 245 Milliarden Dollar verdienen, doppelt so viel wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen. Mit umgerechnet 1,6 Billionen Euro dürften die 500 größten US-Konzerne in diesem Jahr gut 60% mehr verdienen als die Europäer. Die Gründe, sie sind krisenresistent und profitieren vom Tech-Sektor, der auch andere Branchen pusht.
Da muss ich ein kurzes ironisches Lachen einstreuen, dass der Tech-Sektor andere Branchen pusht, ist mir in meinem Portfolio dieses Jahr noch nicht ganz so aufgefallen.
Man darf halt vielleicht nicht vom Kurs alleine ausgehen.
Genau, es gibt ja höhere Werte wie Umsätze und so weiter. Eben. Und deswegen glaube ich auch, dass der Tech-Sektor aktuell weiter runtergeprügelt ist, als es ihm eigentlich zusteht. Ist meine Meinung.
Kann durchaus sein. Will ich jetzt nicht groß widersprechen. Aber Rüdiger, kommst du drauf, wer heuer der Konzern mit dem größten Gewinn in Europa sein wird?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe geschummelt und habe nachgeschaut. Es ist, und das ist fast ein bisschen traurig und ich sage es nicht ungern, es ist die Gazprom.
Ja, es ist die russische Gazprom, die wird heuer den Gewinn auf rund 50 Milliarden Euro verdoppeln. Das ist natürlich den hohen Energiepreisen geschuldet. Es geht somit direkt an den Kreml und wo das Geld dann verwendet wird, wissen wir.
Sehen wir am Abend in den Nachrichten.
Und, ja. Aber man kann ja die Aktie ohnehin derzeit nicht kaufen in Europa und das ist auch gut so.
Richtig, nur wenn du die Aktie von Gazprom kaufst, bekommt Gazprom kein Geld. Wenn du das Erdgas von Gazprom kaufst, bekommt Gazprom Geld. Das ist der Unterschied.
Ja, aber
ich wollte es nochmal kurz festhalten.
Man kann zumindest aber nicht auf diese Gewinne spekulieren und dann...
Ich würde mit Freuden auf Gazprom-Gewinne spekulieren und das Geld spenden, so wie bei unserer bis jetzt natürlich etwas missglückten Rüstungs-ETF-Geschichte.
Aber wer macht das noch außer uns?
Weiß ich nicht. Wenn es viele Leute machen, ist es cool. Machen wir einen Thread auf Reddit.
Okay.
Ja, macht Gazprom zu ukrainischer Nahrung oder was auch immer. Ja, warum denn nicht? Gut, Iserum haben wir auch noch die Woche. Das ist die Woche nicht besonders spannend, denn genau jetzt in dieser Woche findet die technische Umstellung statt. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Stichwort Energieverbrauch senken, Transaktionen schneller und billiger machen. Kann sein, dass der Iserum-Handel kurz ausgesetzt wird, also nicht in Panik verfallen, sollte das passieren. Ethereum zu Bitcoin ist letzte Woche um 10% gefallen. Ob das die Sorge vor der Umstellung war, weiß ich nicht. Seit Anfang Sommer ist jedenfalls Ethereum zum Bitcoin noch immer um 40% im Plus.
Spannend. Ja, das war's dann wieder für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlichgutveranlagt@kurier.at. Wir freuen uns über jedes E-Mail, über jedes Lob, über jede Kritik, vor allem aber über jede Frage von euch, weil wir sind einfach selbst dann neugierig, diese dann zu beantworten und das macht uns und euch schlauer.
Also wenn jemand bei der Wien Energie an den Robert eine Frage hätte, wie man das Problem vermeiden kann, würde er sofort sagen, naja.
Oder vielleicht der uns das Handelsbuch zumeldet, das wäre auch interessant.
Ja, genau. Wenn man so viel das Orderbook der Wien Energie bei sich zu Hause liegen hat, einfach mailen an ziemlichgutveranlagt@kurier.at.
Man kann es mir auch gerne per Post schicken an den Leopold-Unger-Platz in 1190 Wien.
Und vorher bitte alle Fingerabdrücke abwischen, damit nichts sein kann.
Genau. Ja, dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher.
Aber ziemlich sicher weiser.